Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber steht mein persönlicher Finanzberater. Hallo Michael.
Hallo Dominik.
Das ist jetzt übertrieben, aber du kennst dich in Sachen Finanzen und Anlagen sehr, sehr gut aus. Wesentlich besser als ich. Und ich bin da auch immer
ist das
froh.
So?
Ja, absolut. Also, weil ich mich halt überhaupt nicht auskenne.
Ja, ich bin jetzt auch kein Experte in dem Bereich, aber...
Aber meine Messlatte ist auch nicht sehr hoch und du kennst dich besser aus als ich und du investierst auch immer wieder in, sag ich jetzt mal, verrückte Sachen. Okay. Unter anderem auch in Bitcoin. Richtig?
Ja, also ich habe tatsächlich Bitcoins. Ich hätte besser mir mehr gekauft, aber ist ein anderes Thema.
Aber du kennst dich auf jeden Fall mit Bitcoin aus und das ist genau das Thema, über das wir diese Woche sprechen, beziehungsweise über das du gesprochen hast. Verrat uns doch, mit wem und worüber genau du geredet hast.
Also ich hatte einen wirklich sehr, sehr spannenden Gast, Alex von Frankenberg. Er ist Bitcoin-Enthusiast und im Hauptberuf ist er CEO des Hightech-Gründerfonds, also eines Art staatlichen Fonds, der in Startups investiert. Wichtiger Akteur in der Startup-Szene hier in Deutschland und der war in El Salvador gewesen, nicht um Urlaub zu machen, sondern um sich das anzuschauen, wie das Land es umgesetzt hat, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen. Also wirklich sehr, sehr spannend.
Okay, das heißt in El Salvador, wenn ich Bitcoin habe, kann ich da hingehen und mit dieser Kryptowährung, wie es ja korrekterweise heißt, kann ich dann dort bezahlen.
Genau, also der Staat garantiert das. Der El Salvador hat einen umstrittenen Präsidenten, muss man sagen. Ja. Also vielleicht auch so einen kleinen Disclaimer. Wir haben uns das Land angeschaut, aber der Präsident ist zwar demokratisch gewählt, aber sehr, sehr umstritten. Er ist sehr, sehr jung. Aber er versucht jetzt halt, wie soll ich sagen, das Land wirtschaftlich oder auch finanzpolitisch auf etwas stabilere Füße zu stellen. Man muss wissen, solche kleinen Länder sind meistens jetzt, was die Währung angeht, nicht so gut aufgestellt. Mhm. Also hohe Inflation. Und da ist das vielleicht ein Weg, mal eine Kryptowährung einzuführen, um halt auch Stabilität in so ein System zu bekommen und halt auch einer breiten Masse den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen.
Sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich auf das Interview und das ganze Interview von Michael mit Dr. Alex von Frankenberg zum Thema Kryptowährung und Bitcoin in El Salvador im Speziellen. Das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Heute bei mir im Podcast Dr. Alex von Frankenberg. Hallo Alex, herzlich willkommen.
Hallo Michael, ja, klasse, dass ich dabei sein kann. Freue mich aufs Gespräch.
Alex, stell dich doch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, ich bin der Alex Frankenberg, Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds seit 16 Jahren. Dazu sage ich gleich nochmal was und habe vorher in verschiedenen Rollen im Startup gearbeitet, in der zentralen Forschung bei Siemens, in der Beratung. Ursprünglich mal BWL in Mannheim und Texas studiert und bin Hobbyläufer, renne um die Welt und stehe bei 30%.
Ja, das klingt ja schon mal sehr spannend. Ich bin auch Hobbyläufer, habe auch BWL studiert. Also von daher freue ich mich heute ganz besonders auf das Gespräch. Erzähl uns mal noch was zum Hightech-Gründerfonds. Was können wir uns darunter vorstellen?
Der Hightech-Gründerfonds ist vor 16 Jahren angetreten, die Lücke in der Eigenkapitalfinanzierung, in der Venture-Capital-Finanzierung von Technologie-Startups, innovativen Startups direkt zu adressieren. Das ist eine Public-Private Partnership. Das Geld kommt mehrheitlich vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Klimaschutz, ganz neuer Name, und von der KfW und von 33 privaten Unternehmen, also Public-Private. Und wir finanzieren Startups in der Seed-Phase, in der Startphase, und zwar 40 pro Jahr. Da sind wir sehr fleißig, haben jetzt über 650 finanziert und wollen halt in dieser allerschwierigsten Phase den Unternehmen Geld geben, aber auch inhaltliche Hilfe, sodass die sich gut entwickeln.
Ja, und du warst jetzt im November in El Salvador. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so ein typisches Urlaubsland. Und da ging es um Bitcoins, also auch ein Land, das man nicht so auf dem Schirm hat, wenn man ehrlich ist. Also lass uns mal noch über Bitcoins sprechen. Das ist ja eine Kryptowährung. Was ist denn jetzt so der Hauptunterschied zwischen einer Kryptowährung und dem Euro?
Bitcoin, ganz grob, kann man in zwei Teile aufteilen. Einmal ist es eine Technologie, eine Plattformtechnologie, auf der viele Dinge möglich sind. Man kann so ein bisschen sehen wie das Internet. Das Internet ist ein Netzwerk von Computern und die Computer verwalten Informationen. Und Bitcoin als Technologie ist ein Netzwerk von Computern. Und in diesem Netzwerk kann man verschiedene Anwendungen sozusagen laufen lassen, so wie auf dem Internet auch viele Anwendungen laufen. Und eine Anwendung ist Bitcoin, die Currency. Und diese Currency kann verwendet werden, das ist eben der zweite Teil, um Dinge zu bezahlen oder Werte zu speichern, Store of Value. Und das ist eben das Besondere, einerseits eine Plattformtechnologie, andererseits eben eine Währung, die man zum Bezahlen nutzen kann und die Werte speichern kann.
Okay, und El Salvador war jetzt ja das erste Land, das dieses Jahr Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen hat. Also ein sehr, sehr ungewöhnlicher Schritt, also dass ein Land sagt, ich lasse eine Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel zu. Und du warst jetzt ja in El Salvador. Jetzt verbinden wir vielleicht mit El Salvador jetzt nicht unbedingt ein Hochtechnologieland. Wie waren denn so deine Eindrücke von der Reise?
Ganz kurz zur letzten Frage zurück. Ich sage gleich was zu der Frage. Das Besondere an der Bitcoin-Technologie, dass sie sehr dezentral ist. Da gibt es keinen, der das kontrolliert, der das abschalten kann. Das ist fast schon so eine Art künstliches Leben, was vor sich hin lebt, weil es eben keinen gibt, der das steuert oder die es auch abschalten kann. Es lebt quasi vor sich hin, natürlich mit menschlichem Input und Rechnern und Minern. Aber das ist eben sehr besonders, dass dieses Internet of Value sozusagen unabhängig auch von einzelnen existiert. So, und El Salvador. Was ist an El Salvador spannend? El Salvador ist das erste Land der Welt, das gesagt hat, ich akzeptiere Bitcoin als Zahlungsmittel und zwar als gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, wenn man Schulden hat, dann kann man die begleichen im gesetzlichen Zahlungsmittel. Man kann seine Steuern mit bezahlen und mehr oder weniger alle sind gezwungen müssen, gesetzliches Zahlungsmittel, sofern es eben technisch geht, annehmen. Und es war eben sehr, sehr besonders, weil es eben das allererste Land auf der Welt ist, das gesagt hat, ich mache das gesetzliche Zahlungsmittel. Nicht zum einzigen. Da gibt es noch den Dollar parallel. Also es gibt zwei gesetzliche Zahlungsmittel. Bei uns gibt es nur eins, den Euro. El Salvador hat zwei. Und vielleicht der Kontext, der relativ junge Präsident, der Bukele, der ist 40 Jahre alt, seit rund 2 Jahren an der Macht, der hat sich das Land angeschaut und hat gesagt, huiuiui, da gibt es Room for Improvement. Ja, da gibt es die Kriminalität und niedrigen Lebensstandard, die Durchschnittseinkommen sind $300 im Monat. Und da gibt es viele Herausforderungen, aber da gibt es auch viele Assets. Ja, ich habe eine junge Bevölkerung, die sehr arbeitsam ist, also die stehen alle ganz früh auf da vergleichsweise und arbeiten hart und eben auch jung. Was kann ich damit machen? Und der hat dem Land eine Innovationsoffensive sozusagen verpasst. Und Teil dieser Innovationsoffensive ist eine Digitalisierungsoffensive. Da hat er allen Schülern Laptops gegeben. Das ist sehr bemerkenswert. Also digitalisiertes Land sozusagen auch von unten. Und Teil der Digitalisierung ist, dass sie sagen, okay, wir führen eine digitale Währung ein, nämlich den Bitcoin. Und Ziel ist es letztlich, den Lebensstandard zu steigern. Und soweit die Zahlen stimmen, was wir gehört haben, in diesem Jahr wächst die Wirtschaft so mit 9%, vielleicht sogar 10%. Also ein echt sportliches Wachstum, wahrscheinlich eines der höchsten in der Welt. Das heißt, nicht nur durch Bitcoin, aber durch die Politik sieht es erstmal so aus, dass es dem Land halt besser geht und das eben sehr bemerkt.
Ich habe gesehen, die besitzen ja, glaube ich, als Land auch Bitcoins. Also das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Also ich kenne es so, dass Länder Goldreserven haben, die irgendwo lagern und jetzt hat ein Land Bitcoins. Wie schätzt du das ein? Ist das vielleicht so ein Step, der diese Kryptowährung in eine neue Sphäre hievt, so als Store of Value für Staaten? Also dass man neben dem Gold in Frankfurt dann noch vielleicht irgendwie ein paar Bitcoins auf dem Server hat?
Genau, also der Vergleich mit Gold ist genau der richtige. Das heißt ja auch, Bitcoin ist digitale Gold, hat eine ganz ähnliche Rolle als Store of Value. Da gibt es keinen Counterpart. Es ist ein rares Gut, also das kann man nicht leicht vermehren. Gold vermehrt sich ja durch Goldmining mit so 2-2,5% pro Jahr. Und bei Bitcoin liegt die aktuelle Inflation, die Vermehrungsrate bei so 1,7%. Also durchaus vergleichbar. Und in der Tat, ganz, ganz viele Länder auf der Welt, die Zentralbanken halten Gold. Deutschland ist ja einer der größten Goldhalter und die Amerikaner die allergrößten. Und auch die EU in Summe hat irgendwie 8000 Tonnen, irgendwie so in der Größenordnung. Und El Salvador hat jetzt gesagt, naja, wir wollen bei uns Bitcoin einführen und damit es halt alles gut klappt, kaufen wir als Staat auch Bitcoin. Und es gibt ein paar Staaten, die Bitcoin halten, offiziell nicht sehr viele. Aber in der Tat, wir haben ja eine Akzeptanz von Bitcoin gesehen, zuerst bei Privatpersonen, dann letztes Jahr insbesondere getrieben durch Michael Saylor und MicroStrategy durch Unternehmen. Tesla hat ja auch viel Bitcoin gekauft, aber auch ein paar andere. Und jetzt ist eben tatsächlich El Salvador eines der ersten Länder, die eben auch aktiv Bitcoin kaufen. Noch nicht so viel, irgendwie ein bisschen über 1000 Bitcoin, das sind irgendwie so 60, 70 Millionen Dollar. Aber für so ein kleines Land dann doch vielleicht eine Menge Geld.
Jetzt kommt da so ein junger Präsident daher und der sagt in einem Land, das nicht so technologieaffin vielleicht ist, wir machen jetzt so eine Bitcoin-Strategie, nenne ich es einfach mal, oder eine Digitalisierungsstrategie. Er tritt ja auch bei Twitter sehr offensiv auf, das würde ich jetzt nicht im Einzelnen bewerten. Wie ist denn so dein Eindruck von ihm? Ist der in der Bevölkerung anerkannt oder gibt es da auch viele Widerstände von Bevölkerungsgruppen, die sagen, ach, was soll das jetzt überhaupt mit diesem Bitcoin? Lass uns lieber in andere Felder investieren oder andere Schwerpunkte setzen?
Also wenn man zusammenfasst, er ist anerkannt, ja, und auch sehr beliebt. Er ist ja demokratisch gewählt worden mit einer sehr hohen Mehrheit, 80%. Und durch diese hohe Mehrheit hat er ja Möglichkeiten, relativ straff durchzuregieren. Hat da vielleicht auch ein bisschen einen anderen Stil, als wir jetzt in der westlichen Demokratie hätten. Und deswegen vielleicht auch ein bisschen, da kann man ja auch vielleicht ein bisschen kritisch sehen. Wie es heute aussieht, verglichen mit den Vorgängerregierungen, die das Land nicht sehr gut behandelt haben, scheint er erstmal das Land gut zu behandeln. Ob er jetzt nicht doch irgendwas im Schilde führt, das wissen wir natürlich nicht, das werden wir sehen. Also er ist in der Bevölkerung sehr beliebt, wir haben da sehr positives Feedback bekommen. Bitcoin ist noch sehr neu. Als wir da waren, Mitte November, war es gerade mal 2 Monate als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele, die das gar nicht kennen, die es nicht verstehen, die es auch noch nicht ausprobiert haben. Und es gibt in der Tat noch viele, die dem Bitcoin misstrauen, weil es halt auch von der Regierung eingeführt worden ist und die Erfahrung eben in El Salvador mit den Regierungen nicht immer positiv waren. Und das wird eben auch ein bisschen auf Bitcoin projiziert. Schwankt natürlich auch, das versteht auch jetzt nicht jeder gleich am Anfang, ist auch vielleicht gar nicht leicht zu verstehen, fühlt sich nicht gut an, wenn es eben nach unten schwankt. Und deswegen ist Bitcoin, ich würde mal sagen, neutral positiv. Es gibt viele, die es sehr positiv sehen, aber es gibt auch ein paar, die es kritisch sehen. Das ist einfach noch unentschieden, weil es sehr, sehr jung ist in dem Land.
Wie muss ich mir das im Land vorstellen? Also kann ich da wirklich an den Kiosk gehen und schon mit Bitcoin bezahlen oder... Wie sieht das dann konkret aus in El Salvador?
Genau, im Prinzip ja. Es gibt sehr, sehr viele Akzeptanzstellen, also Restaurants, gerade so internationale Ketten wie McDonald's akzeptieren Bitcoin, aber eben auch kleinere Läden, Hotels. Aber als in dem Hotel, wo wir waren, das war ein größeres Hotel im Stadtzentrum von San Salvador, da wollten wir auch mit Bitcoin bezahlen und dann war das schwierig, weil die das noch nicht gemacht hatten. Das war das erste Mal, dass da plötzlich einer ankam und mit Bitcoin zahlen wollte und dann ging es erst nicht richtig und dann haben die gesagt, naja, zahlt doch lieber einfach. Also man ist da wirklich noch ganz, ganz am Anfang. Und ja, es gibt viele Stellen, es gibt auch viele Stellen, wo das noch nicht geht. Ja, weil es eben technisch noch nicht umgesetzt ist. Ist auch nicht so ganz trivial, insbesondere wenn man halt die technische Infrastruktur nicht unbedingt hat. Oder sogar tatsächlich auf dem Land, wo es vielleicht kein Internet gibt, dann kann man auch nicht mit Bitcoin zahlen und braucht eine Internetverbindung. Aber es gibt dann vergleichsweise viele Akzeptanzstellen, also verglichen jetzt mit Europa, Deutschland, Schweiz gibt es, glaube ich, noch mehr als in Deutschland, aber da gibt es in El Salvador heute jetzt schon mehr.
Jetzt ist El Salvador ja kein reiches Land, in Anführungszeichen, sondern eher ein Land, du hast ja eben beschrieben, das so aus der Armut kommt und Geld ist ja Vertrauen. Also wir vertrauen drauf, dass, wenn ich den Euro zücke, im Supermarkt Waren bekomme. Und in vielen ärmeren Ländern wurde ja das Vertrauen in Währungen auch zerstört, weil es Regierungen gab, die dann die Notenpresse angeworfen haben, zu hoher Inflation gekommen ist, die Währung entwertet wurde oder sonstige Dinge passiert sind. Wie ist denn so deine Einschätzung? Also kann so ein Experiment Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel dazu beitragen, dass auch das Vertrauen in Währungen in ärmeren Ländern steigt, wenn ich zum Beispiel meine Währung an den Bitcoin koppele?
Genau, also El Salvador hat ja keine eigene Währung, sondern hat eben den Dollar und jetzt eben Bitcoin. Und so ganz langfristig, über die letzten 100 Jahre oder 50 Jahre, hat der Dollar letztlich sehr, sehr stark an Wert verloren. Also 1913 wurde da die Fed eingeführt und der Dollar hat, glaube ich, irgendwie so 99% an Wert verloren über diese ganz, ganz lange Zeit. Es gibt Aussagen von Leuten, die sagen, naja, diese Fiat-Währungen, die verlieren zwar ganz wenig pro Jahr, aber über eine lange Frist dann doch recht viel. Es gibt natürlich einzelne Währungen, die auch viel verlieren, Venezuela und Argentinien und so weiter, wo die Inflation, Türkei gerade, wo die Inflationsrate sehr, sehr hoch ist. Und als Gegenpol ist die Inflation bei Bitcoin sehr, sehr niedrig, 1,7%. Und die Anzahl der Bitcoin ist eben mathematisch begrenzt in dem System auf 21 Millionen. Das heißt, das Vertrauen, dass es über diese 21 Millionen nicht inflationiert werden kann, das ist sehr, sehr groß. Es ist sehr, sehr klar. Man kann die Software lesen. Das ist nicht so sehr kompliziert. Open Source. Und das ist natürlich schon ein Punkt. Und die Frage, und die ist offen. Und deswegen sind wir auch hingefahren. Die Frage ist, welche Effekte hat sozusagen diese parallele Einführung des Bitcoin auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft? Sind es positive Effekte? Gibt es gar keine Effekte oder gibt es vielleicht auch negative Effekte? Und das ist eine offene Frage. Da gibt es erste Anzeichen, die positiv sind. Also wenn man 2 Millionen der 6 Millionen El Salvadorianer, die leben in den USA und die schicken ganz viel Geld nach Hause, um ihre Familien zu unterstützen. Und dieser Geldtransfer, der kostet viel Geld, ungefähr so 400 Millionen. Das ist eine Zahl, die man da hört, an Gebühren pro Jahr. Und wenn man jetzt Kryptowährung oder eben vielleicht Bitcoin verwendet, für den Geldtransfer kostet halt mehr oder weniger nichts. Das heißt, das Land würde sich sehr viel Geld sparen, wenn man eben sehr günstigen Geldtransfer hätte. Oder wenn ich in El Salvador eine Rechnung bezahlen will, ich habe aber kein Geld, meine Stromrechnung, meine Handyrechnung, dann kann ich eben den Rechnungscode, wenn ich über Bitcoin zahle, auch meinen reichen Verwandten in den USA schicken und dann können die sozusagen mit Bitcoin direkt meine Rechnung bezahlen. Und das hat einen großen Nutzen, weil in der Tat 70% aller El Salvadorianer haben keinen Zugang zum Finanzsystem. Die haben kein Konto. Die haben nur Bargeld gehabt und auch heute noch. Und da gibt es eben Geschichten von Leuten, die irgendwie am Wochenende 2 Stunden mit dem Bus fahren, damit sie ihre Rechnung bezahlen können an so einer zentralen Poststelle. Das heißt, wenn ich jetzt das mit Bitcoin effizienter zahlen kann, weil ich eben eine Bitcoin-Wallet habe, dann steigt mein Lebensstandard, weil ich nicht mehr 2 Stunden mit dem Bus durch die Gegend fahren muss und meine Rechnung bezahlen kann. So, und das ist aber noch offen. Ja, das ist, klappt das denn wirklich? Sparen die sich wirklich die Geldtransfergebühren? Lockt die Einführung von Bitcoin jetzt über den ersten Hype vielleicht nachhaltig Touristen ins Land oder werden da Investitionen sozusagen vermehrt in dem Land investiert? Das wissen wir nicht. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Experiment zu sehen, hat es denn einen positiven Effekt auf die Wirtschaft? Und wenn es das hat, dann ist es natürlich naheliegend, dass viele andere Länder dem folgen werden, mit dem Ergebnis, dass es den Leuten besser geht. Und da können wir alle mit happy sein, wenn wir halt Dinge finden, die dazu führen, dass der Lebensstandard steigt.
Ja, also auf jeden Fall ein spannendes Experiment. Ich bin auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber ja, es ist ja immer die Frage, wie kann ich meine Wirtschaft als Land, das nicht so reich gesegnet ist, irgendwie nochmal in den Griff bekommen und da gesellschaftlich was umbauen.
Um den Punkt zu ergänzen, es könnte auch negative Effekte haben. Ja. Es könnte einen Effekt haben, dass die Leute da verschreckt sind und das Geld irgendwie in Bitcoin verlieren oder dass die Regierung doch irgendwie nicht so positiv ist und den Leuten die Bitcoin irgendwie enteignet. Das wissen wir nicht. Aber aus meiner Sicht hat das Land sehr wenig zu verlieren. Das ist wirklich ein Schritt, ein sehr niedriger Lebensstandard, niedriges Einkommen und kann eben sehr viel gewinnen. Das heißt, aus unserer Venture Capital Perspektive wenig Downside, ganz, ganz viel Upside. Das ist auf jeden Fall eine spannende Situation. Ob der Präsident jetzt langfristig positiv oder negativ agiert, wir werden sehen. Wir wissen es nicht. Die ersten Anzeichen sind tatsächlich positiv, aber wer weiß.
Werden es weiterhin beobachten. Aber El Salvador hat ja noch ehrgeizige Pläne. Die wollen ja eine Bitcoin City schaffen und Bitcoin Bonds einführen. Kannst du uns dazu mal was sagen?
Genau, El Salvador hat ja nur eingeschränkten Zugang zum Kapitalmarkt, weil sie auch ganz schlechtes Credit Rating haben, wurde gerade auch wieder runtergesetzt auf Junk Level. So ungefähr, weiß nicht, ob es ganz genau stimmt, aber die zahlen relativ hohe Zinsen, irgendwie 13% auf ihre Anleihen, weil sie halt kein gutes Risiko haben, weil es eben ein armes Land ist. So, und auch mit einer nicht so guten Vergangenheit und dann vertraut man halt. So, und was sie jetzt machen, sagen sie, geben einen Bitcoin-Bond aus, die reden von 1 Milliarde und man kann eben diesen Bitcoin-Bond zeichnen mit Bitcoin, aber auch mit vielleicht anderen Kryptowährungen. Und warum heißt der Bitcoin-Bond? Weil sie sagen, ich will die Hälfte des Geldes, nämlich 500 Millionen, der einsammeln, in Bitcoin anlegen. Ja, dann kaufen die 500 Millionen Bitcoin und lassen die dann 5 Jahre liegen. Und mit den anderen 500 Millionen bauen sie Infrastruktur. Bitcoin City, wollen sie eben eine neue Stadt schaffen, vielleicht eine Freihandelszone oder eben eine Technologiestadt. Und diese zweiten 500 Millionen des Bonds, die werden eben für ein Kraftwerk ausgegeben, für ein Geothermie-Kraftwerk, ja, wo eben natürliche Ressourcen für Energieerzeugung genutzt werden. So, und die Chance, die jetzt besteht, wenn Bitcoin sich gut entwickelt, was über 5 Jahre bislang immer der Fall war, kann sich aber auch ändern, dass sozusagen, wenn Bitcoin sich verdoppelt in 5 Jahren, wäre ja gar nicht so viel, dann können die ganzen Bond davon zurückzahlen. Und die Anleger würden neben einer Verzinsung von nur 6,5%, also weniger als sonst, aber eben noch eine extra Verzinsung bekommen, wenn sich dieser Bitcoin-Teil gut entwickelt. So, und das ist die Chance, die da entsteht. Und was eben passieren kann, dass dieser Bond als attraktiv wahrgenommen wird und dass dadurch viel Geld, nämlich 1 Milliarde oder auch noch mehr über mehrere Bonds, Geld in das Land fließt. Und das ist natürlich gut fürs Geld, wenn das Land sich so aufstellt, gut für das Land, wenn sich das Land so aufstellt, dass da eben ausländisches Kapital hinfließt und eben Infrastruktur aufbaut. Das könnte ein Schlüssel sein, wie das Land sich eben schneller entwickeln kann. Ja, wenn das Geld, wenn Bitcoin kaputt geht und das Geld schlecht investiert wird, dann kann der Bond natürlich auch auf Null gehen. Dann hätte man ein schlechtes Investment getätigt und auch das werden wir halt in Zukunft sehen. Aber es sieht eben so aus, als ob dieser Bond es ermöglicht, Kapital anzuziehen und die Infrastruktur aufzubauen und das kann sehr positiv sein. So, dazu kommt noch, vielleicht ein wichtiger Aspekt, dieser Bond wird im Prinzip auf der Bitcoin-Blockchain geissued. Also der geht nicht über ein Bankensystem, sondern über diesen Technologielayer Bitcoin. Das heißt, ich bekomme dann den Bond in Form von sogenannten Security-Token, in mein, nicht Depot, aber in meine Wallet. Das heißt, gleichzeitig wird auch die Bitcoin-Technologieplattform, die Blockchain genutzt, als Infrastruktur für den Bond. Und es verspricht natürlich ein reibungsloseres Abwicklung. Ich brauche da keine Banken und Depotstellen und Clearing und alles Mögliche. Und wahrscheinlich ist es auch günstiger, weil eben die diverse Gebührenstrukturen der Banken da vermieden werden. Also auch hier würde man vielleicht Geld sparen als Land, als Bondkäufer. Und dadurch, dass die Bitcoin-Blockchain eben weltweit zugänglich ist, kann man vielleicht auch weltweit Investoren adressieren, was so einfach vielleicht gar nicht möglich wäre. Wenn ich hier zur Sparkasse gehe, sage ich, will ein Salvador-Bond zeichnen, dann geht es vielleicht gar nicht. Also es ist ein sehr interessantes Konstrukt, was natürlich auch scheitern kann. Klar, wenn die da Quatsch machen, dann ist nichts wert, dann ist der Bond wertlos. Wenn die aber keinen Quatsch machen, kann es eben eine Initialzündung sein für Investoren, die helfen, das Land aufzubauen.
Und gibt es da schon erste Tendenzen? Also gibt es den Bond schon? Und wenn ja, gibt es schon Interessenten, die den zeichnen wollen? Oder?
Also den Bond gibt es noch nicht. Der wird irgendwann im ersten Quartal, hieß es, geissued werden. Und das erste Feedback von auch gerade der Bitcoin-Community, aber auch anderen Investoren war sehr positiv. Und was vielleicht auch interessant ist, dass die kleinste Einheit des Bonds $100 ist. Das heißt, jemand in El Salvador, der wenig Geld hat, der $100 gespart hat und aber vorher kein Bankkonto hatte, der kann eben jetzt über seine Bitcoin-Wallet mit $100 den Bond zeichnen und kriegt halt dann erstmalig Zinsen, was vorher nicht der Fall war, wenn er nur Bargeld hat. Das heißt, wichtig ist, die Investorengruppe ist sehr breit, also geht auch in die breite Masse in El Salvador und sehr breit, weil der Bond im Prinzip über die technologische Plattform der Bitcoin-Blockchain weltweit zugänglich ist. Wenn der halt viele adressiert, kann schon sein, dass das auch klappt. Die haben auch davon geredet, die haben wir durchnummeriert, Nummer 1. Und was ich mal gelesen hatte, ist, dass vielleicht sogar, wenn es eben gut klappt, bis zu 10 Bonds geissued werden. Und wenn dann eben 10 Milliarden bzw. 5 Milliarden ins Land fließen, dann kann das natürlich für so ein relativ kleines Land einen sehr, sehr positiven Unterschied machen.
Ja, auf jeden Fall spannendes gesellschaftliches Experiment auch. Also das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Aber das Thema Kryptowährung bestimmt ja auch unsere Gesellschaft. Also in den letzten Jahren nimmt man ja immer mehr Nachrichten wahr. Wie ist denn so deine Einschätzung? Also wenn ich mit Bekannten spreche, sagen die immer wieder oder einige sagen, ach Gott, das geht irgendwann gen Null. Es gibt aber auch welche, ich habe tatsächlich einen Freund, der bei Coinbase arbeitet, der sagt, das wird eine ganz normale Anlageklasse. Wie ist denn da so deine Einschätzung? Geht es gegen Null oder wird es eine normale Anlageklasse?
Also ich glaube nicht, dass es gegen Null geht. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber man weiß es nicht. Die Zukunft ist ungewiss. Wenn man jetzt Bitcoin betrachtet als führende Technologie für jetzt die erste große Anwendung Store of Value, dann hat sozusagen im Kontext der sehr inflationären Geldpolitik der Bitcoin da eine Rolle. Ja, also die Geldmengen steigen sehr, sehr stark an mit zweistelligen Wachstumsraten, insbesondere jetzt in der Corona-Krisenzeit, aber auch davor schon. Die Notenbanken drucken sehr, sehr viel Geld, irgendwie 300-400 Milliarden Dollar pro Monat werden neu durch Anleihekäufe ins System gedrückt. Reduziert sich vielleicht jetzt ein bisschen, werden wir sehen, was die Notenbanken da wirklich machen. Aber das führt dazu, dass die Geldmenge sehr stark steigt und auf die eine oder andere Art führt eben zu einer Geldentwertung. Ja, vielleicht nicht unbedingt bei den Lebensmitteln, hoffentlich, aber eben zum Beispiel bei Immobilien, bei Assets, Asset Inflation. Also irgendwo landet das Geld früher oder später und wenn es halt mehr Geld gibt und nicht mehr Güter, dann werden die Güter halt teurer. Also Inflation. Und Bitcoin verspricht eben, dadurch, dass auf 21 Millionen limitiert ist, eben nicht inflationär zu sein. Und wenn wir in diesem Umfeld weiter agieren, dann wird Bitcoin sich sehr viel weiter ausbreiten und diese Rolle als Store of Value noch weiter ausbauen, was übersetzt heißt, noch sehr viel mehr wert werden. Jetzt gibt es natürlich noch ganz viele andere Blockchain- und Kryptolösungen, Smart Contracts, Decentralized Finance, die Non-Fungible Token. Also es gibt ja nicht nur Bitcoin, sondern es gibt noch ein ganzes Universum von vielen, vielen anderen Anwendungen, die auch ihre Berechtigung haben werden. Und wir haben das gesehen, immer wieder bei sehr disruptiven Innovationen. Es fällt einem schwer, die wirklich zu verstehen, weil sie so ganz, ganz neu sind. Und die erste Reaktion ist dann oft nicht so positiv. Man sagt, das ist ein Quatsch, verstehe ich nicht. Aber man versteht deswegen oft nicht, weil es halt sehr neu ist, radikal neu und fälschlicherweise für Quatsch. In Wirklichkeit gibt es eben tolle Anwendungsmöglichkeiten. Ich glaube, im Internet gab es ähnliche Aussagen. So Anfang, Mitte der 90er, da haben wir gesagt, braucht kein Mensch und was mache ich damit? Und so ein Unsinn, Online-Shopping, da gehe ich lieber in den Laden, Buch, ja, ich muss ein Buch anfassen, ich will das Bucherlebnis haben, kein Mensch kauft bei Amazon, waren also die ersten Aussagen oder auch Kleidung und Autos und heute kann man ja ganz viel zum Beispiel online kaufen. waren da sehr kritisch und jetzt ist es sehr etabliert und man hat die ganze Gesellschaft auch grundlegend verändert. So etwas ganz Ähnliches kann mit meiner Ansicht nach mit Blockchain-Technologien passieren, die eben unser Leben, unsere Gesellschaft sehr positiv durchdringen werden und viele Dinge sehr viel effizienter, sehr viel besser machen, überhaupt mal neue Dinge möglich machen werden. Und natürlich gibt es auch immer Nachteile von Energieverbrauch bis hin zu vielleicht tatsächlich Geldwäsche. Die muss man sehr ernst nehmen, die Nachteile. Die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das muss adressiert werden vom Regulator natürlich, aber auch von Playern. Aber ich denke, wir dürfen die Nachteile, also müssen die Nachteile, die es sicher gibt, im Kontext der Vorteile sehen. Und soweit ich das verstehe, glaube ich, dass die Vorteile sehr, sehr viel größer sein werden als die Nachteile.
Ja, Alex, ich bedanke mich für das sehr, sehr spannende Gespräch, für die spannenden Einblicke von deiner Reise nach El Salvador und sage bis dann. Ciao.
Ciao, Michael. Vielen Dank.
Dr. Alex von Frankenberg mit Michael im Interview zum Thema Kryptowährung und Bitcoin als Zahlungsmittel, als staatliches Zahlungsmittel in El Salvador. In der nächsten Woche reisen wir von El Salvador wieder zurück ins beschauliche, ins schöne Saarland und gucken uns ein ganz tolles, großartiges Projekt an, das die Unionsstiftung zusammen mit dem Justizministerium des Saarlands und der Hochschule für Bildende Künste ins Leben gerufen hat. Michael, was genau schauen wir uns an und mit wem?
Ja, also bei uns zu Gast ist Roland Theiss. Er ist Justizstaatssekretär des Saarlandes, Europastaatssekretär. Und er hat zusammen mit Studenten der HBK, auch mit Professoren, die das betreut haben, die illustrierte Landesverfassung herausgegeben. Also normalerweise ist das so eine Landesverfassung eigentlich so eine Gesetzessammlung oder Ansammlung von Artikeln. Und die Studentinnen und Studenten der HBK haben sich da wirklich was Kreatives einfallen lassen, ausgewählte Artikel illustriert. Also finde ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr kreativ, um das Thema oder das eher trockene Thema Landesverfassung auch mal ein bisschen anders aufzubereiten. Und genau, man kann auch sagen, die Publikation, wer sie haben möchte, kann sie bei der Unionsstiftung bestellen.
Genau, ihr könnt sie bestellen und ihr könnt sie nächste Woche auch gewinnen. Also unbedingt nächste Woche reinhören. Nächsten Sonntag die neue Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt sie raus. Politik auf den Punkt gebracht, damit Roland Theiss zur illustrierten Landesverfassung und ganz am Ende dann der Hinweis natürlich, wie ihr an diese Verfassung herankommt, ohne etwas dafür zu zahlen, denn ein paar Exemplare, die verlosen wir unter euch. Also nächste Woche unbedingt reinhören bei uns und wir hören uns bis dahin und wünschen euch vor allen Dingen ganz, ganz frohe Weihnachten euch und euren Familien.
Alles genau. Gute. Frohe Weihnachten. Tschüss.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.